Wir starten da schon auch in eine sehr interessante und schöne Zeit. Die ist schwierig von den ganzen Rahmenbedingungen, aber wir haben auch, glaube ich, die Öffnung der Köpfe ist sehr viel mehr da, als sie das noch vor einigen Jahren war.
Herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcasts Architektur statt Planung der Bundesarchitektenkammer. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Kerstin Kunekat. Dies ist die zweite Hälfte der dritten Staffel, die Herbstausgabe sozusagen. Und die Episoden aus dem Frühjahr, wo Joachim Brändke, Edzard Schulz und Eike Becker zu Gast waren, können Sie natürlich wie alle Episoden nachhören auf der Website bak.de/baukultur/podcast oder auf Spotify und natürlich mit jeder Podcast-App. Wir sprechen in dieser Staffel über das Thema Verantwortung. Verantwortung für die Stadt, für die Menschen, für den Berufsstand. Die meisten wissen es natürlich schon, die BAK hat seit Mai eine neue Präsidentin, die Landschaftsarchitektin Andrea Gebhardt. In dieser Episode ist sie zu Gast und erzählt, welche Ziele sie hat und was ihr als Präsidentin wichtig ist. Andrea Gebhardt war Präsidentin des BDLA und sie hat die Abteilung Grünplanung im Planungsreferat der Stadt München geleitet. Sie war außerdem Geschäftsführerin der Buga 2005 GmbH. Sie führt das Landschaftsarchitekturbüro Mahl Gebhardt Konzepte in München, engagiert sich im Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur und als Vorsitzende der Landesgruppe Bayern der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, der DASL. Anfang November 2019 erhielt sie das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland für ihr außergewöhnliches Engagement für das Allgemeinwohl. Sie hat jüngst den Architekturpreis 2021 der Landeshauptstadt München gewonnen und den Hauptpreis und Wohnumfeldpreis des Bayerischen Landschaftsarchitekturpreises. Meine erste Frage an Sie war:
Jetzt als Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, welche Themen stehen bei Ihnen als neue BAK-Präsidentin als erstes auf der Agenda? Was ist Ihnen wichtig?
Mir ist wichtig, dass wir als die planenden Berufe sehen, wo tragen wir Verantwortung für Veränderungen in der Umwelt und wo können wir Teil der Lösung sein. Und Veränderungen in der Umwelt fasse ich natürlich als ganz weites Thema, nicht nur im Hinblick auf Umweltschutz wie Klimaschutz, Arten- und Biotopschutz, Frage des Wassers oder der Böden, sondern genauso auch Verantwortung für die sozialen Räume, die für Menschen da sind, aber genauso für die Schönheit der gebauten Umwelt.
Also, dass die Natur mit drin ist, ist klar, und das Soziale gehört für Sie auch da mit rein.
Und genauso gehört die Gestaltung und die Schönheit für mich mit dazu.
Ja, das Rundum-Paket sozusagen. Und da wir in einer Zeit doch des Umbruchs gerade stehen, ist halt auch die Frage, wenn wir jetzt mal schauen, gerade ist das Thema neben Corona natürlich Klimagerechtigkeit ja total aktuell ist. Die beiden Krisen gehen ja auch Hand in Hand und Sie haben, wurde mir gesagt, schon sehr lange darauf hingewiesen, auf das, was der Club of Rome gesagt hat, und zwar schon 1972 in seinem Bericht. Da hat er einen Bericht vorgelegt, der die Limits of Growth, also den Wirtschaftswachstum, ganz klar aufzeichnet. Also die Entwicklung, die wir exakt seitdem nachgelebt haben, hat er sozusagen vorhergesagt, und fast 50 Jahre später reagieren wir erst darauf. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Natürlich, Klimaschutz ist für viele schon lange ein Thema, aber jetzt ist es doch gerade auf einmal sehr brennend. Gerade in diesem Wahljahr klingt es manchmal so, als sei es irgendwie gerade erst entdeckt worden, dass Klimawandel stattfindet. Aber wie gehen Sie selber damit um, dass solche Berichte jahrzehntelang einfach gar nicht beachtet wurden?
Ja, mich hat der Bericht des Club of Rome damals schon auch in diese Richtung mitgebracht, überhaupt diese Frage Landschaftsplanung zu studieren. Zu studieren, was ist Landschaft, wie schaut Landschaft aus? Also ich war damals Schülerin in der 7. Klasse und fand es unglaublich interessant, was dieser Club of Rome sagt. Und wir hatten eine ganz tolle Biologielehrerin, die uns da richtig die Dinge die Zusammenhänge gezeigt hat. Und auch in meinem Elternhaus, das ja ein Architekturelternhaus war, wurden diese Dinge immer miteinander diskutiert. Und dann eben auch diese Berufswahl, die ja in diese Fragestellung sich eingliedert, wie kann Landschaft in Zukunft entwickelt werden, wie können Städte und Gebautes in der Zukunft entwickelt werden. Und mir geht es einfach so, dass diese Fragestellungen mich extrem bewegen, dass ich eigentlich, es ist ja in unserem Beruf so, dass egal, wenn ich aus der Tür trete, ich sofort in dem Umfeld bin, mit dem ich täglich professionell zu tun habe und man damit natürlich viele Gedanken hat und auch viele Ideen entwickelt. Und mich tragen diese Ideen und mich trägt auch diese Diskussion mit anderen Menschen über diese Fragestellungen. Und aus dem Grund war natürlich auch das Thema der Bundesgartenschau, für die ich verantwortlich war, nachhaltige Entwicklung eines neuen Stadtteils. Und diese Nachhaltigkeit war damals auch Thema. Wir hatten einen Klimagarten zum Beispiel gemacht, einen Garten über Pflanzen, sprechende Pflanzen, die dann plötzlich erzählen, was sie für Bedürfnisse haben, was sie machen. Also ganz viele dieser Themen, auch über Landwirtschaft, über Ernährung, über die Frage, wie entwickelt sich das Wasser, wie entwickeln sich die Böden, da hat man so einen Maulwurfshügel gebaut. Also diese ganzen Themen beschäftigen mich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang. Und auch in der Zeit, in der ich bei der Stadt München gearbeitet habe, war immer wieder der Versuch da oder auch das Aufzeigen der Notwendigkeit dieser Verbindung zwischen Landschaftsarchitektur, Städtebau und Architektur. Dass da ganz enger Konnex da ist und dass eigentlich die Grundlage für alles Tun diese Naturumwelt ist. Und ich konnte das damals auch dann mitbewirken, dass in München ab Mitte der 80er Jahre dann zu jedem Bebauungsplan ein Grünordnungsplan aufgestellt worden ist, dass die Freiflächengestaltungssatzung, die besagt, dass zu jedem Bauantrag ab 3 Wohneinheiten ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen ist, entwickeln und auch die Frage der Richtwerte, wie viel Freiflächen brauchen Menschen in der Stadt, konnten wir auch in der Abteilung weiterentwickeln und wurde dann auch von der Stadt, vom Stadtrat eben angenommen und Grundlage für weitere Planungen.
Ist das die doppelte Innenentwicklung?
Heißt jetzt doppelte Innenentwicklung, okay. Früher hieß es Richtwerte für die Freiräume.
Das war sozusagen der Anfang oder der Vorläufer davon. Mhm. In München entwickelt.
Das weiß ich nicht. Es gab sicherlich viele, die ganz ähnliche Gedanken hatten. Das war eben die Möglichkeit, hier diesen Schritt zu gehen.
Ja, klar. Ich meine, es ist schon jedem wahrscheinlich klar, dass Grün auch wichtig ist und dazugehört. Nichtsdestotrotz ist es zeitweise ein bisschen untergegangen.
Ja, und das denke ich auch. Das ist auch jetzt so eine Phase. Ich denke, vor einigen Jahren waren die Vorzeichen noch ganz anders. Und natürlich über Fridays for Future, über das Sichtbarwerden dieser Klimakrise und auch der Artenkrise eigentlich, der Krise des Artenschutzes, der Biodiversitätskrise, die wir haben, mit 140 Arten, die jeden Tag verschwinden, denke ich schon, dass das Umdenken langsam kommt und dass man was erreichen kann.
Ja.
Also mir selber geht es so, dass ich fast ein bisschen ungeduldig bin und denke, wir müssen jetzt weiterkommen und wir müssen die Dinge weiterentwickeln.
Ja, Biodiversität. Ich habe neulich gehört, dass es wieder auf den Stand von 1970 zurückkommen soll durch Grünraumplanung, aber jetzt habe ich leider nicht genaue Daten dazu. Aber das fand ich interessant, weil das ist ja auch die Zeit, wo der Club of Rome diesen Bericht vorgelegt hat.
Ja.
Also da scheint die Biodiversität noch in Ordnung gewesen zu sein und man versucht da wieder irgendwie hinzukommen.
Ich denke, es sind auch verschiedene Dinge, die sich weiterentwickeln. Ich meine, dass in Städten zum Beispiel teilweise mehr Arten sind als in der freien Landschaft, das ist ja schon auch sehr bedenklich. Also diese Frage, wie geht man mit der Landwirtschaft um, die hängt ja ganz eng auch mit diesem Artenschutz zusammen. Und deshalb ist natürlich die Aufgabe von uns als diejenigen, die in den bebauten Räumen planen, auch als Landschaftsarchitekten, die Strukturplanungen auch für unbebaute Räume natürlich machen, dass wir immer auf diese Frage hinweisen und da versuchen, dass jedes Bauwerk, jede Planung von uns eine Verbesserung dieser Struktur bietet.
Ja.
Also mein Ziel wäre es, dass man sagt, jedes Gebäude, jede Stadtplanung ist eine Verbesserung der Biodiversität, ist eine Verbesserung der Frage, wie gehen wir mit dem Wasser um, ist eine Verbesserung des Bodenschutzes im weitesten Sinne und natürlich die Sozialverträglichkeit für die Menschen, die dort leben.
Heißt das Animal Added Design? Geht das so in die Richtung?
Geht in die Richtung auch, aber es geht natürlich ganz genauso in die Richtung, dass man sagt, welche Strukturen sind überhaupt zu erhalten.
Ja.
Wir haben ja am letzten Wochenende den Landschaftsarchitekturpreis bekommen für unsere Planung. Ich nenne es ein Bio-Inkubator für Biodiversität, ein Park für München in Baumkirchen, in dem wir eben in ein vorhandene Biotopfläche nur Stege hineingelegt haben, auf denen man laufen kann, die aber das Wasser durchlassen, die auch die Luft durchlassen, sodass auch da keine Eingriffe entstanden sind. Und das war natürlich auch Vorgabe der Stadt München, das zu erhalten und das dann umzusetzen in eine hohe ästhetische Qualität, die verschiedene Aus- und Einblicke bietet. Das war natürlich etwas, was uns enorm interessiert hat und auch wahnsinnig freut, dass wir dafür dann den Preis bekommen haben.
Und ist das jetzt ein Trend, dass Parks auch in die Richtung gehen? Sie haben es ja eben auch schon eigentlich angedeutet, aber dass es jetzt auch gefordert wird regelrecht?
Unterschiedlich, je nachdem. Also es ist sehr verschieden. Es gibt auch Parks, die sind noch viel konventioneller, aber haben trotzdem auch solche Dinge mit drin. Also es ist schon eine andere Sichtweise von Natur, wenn man solche Parks baut, als wenn man konventionellere Parks baut. Aber ich denke, es gibt ja auch immer wieder die Fragestellung, geht ja immer vom Ort aus. Mhm. Es geht ja nie, wenn ich einen Ort habe, der eben so toll entwickelt ist, kann ich ganz anders damit agieren, als wenn ich ein Flugfeld vorfinde, wo ich Strukturen entwickeln muss.
Ja.
Also es sind ganz verschiedene Dinge. Also ich finde den Landschaftspark in Riem mit den großen Wiesenflächen, mit diesen mageren Wiesenflächen auch fantastisch. Und der hat sich ökologisch auch sehr bewährt.
Und ist es denn auch so, dass Versiegelung zum Beispiel weniger stattfinden soll, dass das gefordert wird eher? Oder kommt
das
auch eher auf den Ort an?
Nee, also die Versiegelung soll natürlich minimiert werden, bei Parkanlagen sowieso. Und ich denke auch in der Stadtplanung, die Frage der steinernen Stadt, die ja immer der Denkmalschutz sehr stark vor sich hätte oder den sehr stark einfordert, muss man auch genau schauen, wo sind denn diese Dinge? Also wir machen gerade für die Stadt München ein Freiraumentwicklungskonzept für die Innenstadt und haben wir eben rausgefunden, auch mit der Stadt zusammen, dass zum Beispiel in der Maximilianstraße früher Bäume standen, was erstmal gar nicht sich erschließt, aber es war eben so. Und dadurch gibt es die Möglichkeit natürlich, das auch wieder zu tun. Oder wir haben andere Bereiche rausgefiltert, die denkmalpflegerisch interessant sind, aber wo aus unserer Sicht unbedingt notwendig ist, für die heutigen Bedürfnisse eben mit Baumpflanzungen zu antworten.
Und wann waren die Bäume da vor dem Krieg dann? Waren die durch den Krieg weg?
Nee, die waren schon vor dem Krieg weg.
Also, okay, aber das, ja, okay, dass man wieder dahin zurückkommt sozusagen. Ich meine, das Entsiegelung-Thema ist das...
Ist schon lange,
aber trotzdem habe ich neulich ein Buch über europäische Städte des 21. Jahrhunderts durchgesehen und da waren alle komplett versiegelt und da habe ich gedacht, das ist schon doch nicht so neu.
Also da war alles komplett versiegelt.
Da war alles versiegelt und es ist der Gedanke ist anscheinend doch nicht so alt. So wollte ich sagen, nicht neu, sondern dass man nicht so viel versiegeln sollte. Also dass die Gestalter innen dieser Plätze auf jeden Fall schöne Plätze gestaltet haben, aber eben noch Versiegelung relativ der Stand der Dinge war. Also wenn man das Buch aufschlägt, entsteht dieser Eindruck. Da war ich verwundert, dass es sozusagen so wenig
gibt. Da gibt es natürlich auch immer wieder verschiedene Tendenzen und das war sicherlich in den 2000er Jahren schon noch nicht ganz so auf der Agenda gestanden, diese Frage des Klimaschutzes so nach vorne zu tragen.
Ja, also grün in die Städte, mehr Natur in die Städte. Das ist etwas, was auf jeden Fall auf ihrer Agenda steht.
Ja, und mehr nutzbare Freiräume, öffentliche Räume wirklich ernst zu nehmen, nicht zu privatisieren, sondern wirklich ganz ernst zu nehmen. Da gibt es einen sehr schönen Beitrag auf der Biennale dieses Jahr von den Briten zum öffentlichen Raum, wo sie zeigen, wie eben diese Privatisierung da was wegnehmen kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir sehen, was gehört eigentlich uns als Gemeinschaft. Wir arbeiten auch sehr gern mit so Nolli-Plänen, heißt es. Das sind Pläne, die zeigen auch, was sind alles öffentlich zugängliche Räume, zum Beispiel von Kirchen, von Museen, von Klöstern, aber auch Geschäfte teilweise. Also, dass man einfach mal sieht, was ist eigentlich dieser Stadtboden, was sind das alles für Räume, die für uns eigentlich zur Verfügung stehen. Teils ganz öffentlich, die der öffentlichen Hand gehören, teils eben teilöffentlich. Und das sind sehr interessante Pläne, wenn man sich die anschaut, wo es da überall Stellschrauben gibt, was zu verbessern.
Wo kann man die Pläne sehen?
Die muss man selber anfertigen.
Das ist super. Ich würde wahnsinnig gern so einen Plan mal sehen.
Ja, ich kann Ihnen nachher einen zeigen
von
München.
Ja, das ist sehr interessant. Ich meine nur, wie bekommt man die jetzt wieder zurück? Also Kommunen kaufen zurück, ja?
Kommunen kaufen zurück und es gibt ja auch viele Gestattungen von Nutzung von Freiflächen und da kann man sich ja das genau anschauen, wie viel, man muss natürlich jetzt für die Gastronomie, man sieht es ja überall, in München heißen es Schanigärten, woanders heißen es Freischankflächen, also dass da auch die Gastronomie viele Möglichkeiten hat, was zu tun. Ich denke, da gibt es ja schöne Ideen. Das Wichtige ist halt, dass man, wenn man den Räume auf der einen Seite für die Gastronomie hernimmt, sieht dem MEV, dem motorisierten Individualverkehr, dass der zurückgedrängt wird, dass eben diese Flächen an sich frei sind für uns alle.
Ja, Thema autofreie Stadt
sozusagen. Ja,
genau. Also zumindest
oder autoreduziert.
Ja, frei ist...
Frei wird sicher nicht funktionieren.
Nee, ja, ich glaube, das ist auch nicht für alle...
Nee, ist alle erstrebenswert. Und es muss ein gutes Miteinander entstehen.
Ja, muss verträglich sein, genau. Ja, da wird ja auch schon an vielen Ecken und Enden...
Ja, in allen Städten. Das Thema ist überall. Und die Bundesstiftung Baukultur hat ja einen sehr schönen Bericht über den öffentlichen Raum letztes Jahr erstellt und jetzt auch im Bundestag vorgestellt. Also ich denke, da gibt es ganz viele Ideen, ganz viele Strömungen, die das befördern.
Ja. Was können wir im öffentlichen Raum tun, aber was wollen wir denn tun? Gastronomie, also Essen und Trinken und Shoppen.
Und ist zu wenig.
Ist zu wenig.
Ich denke, wir wollen uns treffen, wir wollen dort verweilen, wir wollen dort sitzen. Das sind eigentlich wie unsere Gärten. So ein Platz kann ja so sein, dass man da draußen sitzt. Also ich habe letztens gesehen, in einer Kleinstadt sitzen die Leute am Nachmittag auf dem Platz, unterhalten sich, die Kinder spielen. Oder wir waren jetzt eben wieder in Venedig, da auf Piazza Santa Margherita. Da spielen die Kinder, laufen die Hunde, die Leute sitzen da. Und es gibt ein paar Freischankflächen, aber es gibt auch viele Bänke und einfach am schönsten finde ich natürlich, wenn überall Stühle auch rumstehen, wo man sich einfach hinsetzen kann.
Ja, Stadtmöblierung. Ja, vielleicht haben wir es auch ein bisschen verlernt und müssen da erstmal wieder reinwachsen, dass man einfach irgendwo sitzt und es schön ist.
Ja, ich denke, es ist eigentlich, wenn man jetzt in sich mit Städten beschäftigt, fällt einem das sofort auf, dass es so viele Orte gibt, wo es so schön ist, wo es einfach darum geht, die auch in den Fokus zu rücken.
Ja, das Tun in den Städten, genau. Das hatten wir auch besprochen in der letzten Staffel, auch zur Corona-Zeit, als die Stadt plötzlich dicht war. Auch Wohnen, ich habe hier eben auf der Bauwelt diesen tollen Titel gelesen, soll der Grundriss wieder eine Rolle spielen? Das fand ich dann sehr schön polemisch gefragt, weil hat er je, also na, er sollte ja immer eine Rolle spielen. Klar. Ja, jetzt waren wir bei der Nutzung der Stadt.
Genau. Aber es ist nicht nur die Stadt, es ist das Dorf genauso und es ist die Landschaft auch. Ja. Also ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass es uns klar ist, dass wir auch durch die Landschaft laufen können, dass diese Offenheit da ist, dass die landwirtschaftlichen Wege auch für uns benutzbar bleiben und nicht nur für die Produktion da sind, sondern dass diese Landschaft oder diese Landwirtschaftsflächen, dass wir die auch mit nutzen können als Erholungsflächen.
Ja, das klingt auch viel gemeinschaftlicher.
Ja, ich denke, es ist auch, es ist der absolute Trend. Also ich denke, dass das sind so zwei Fragestellungen, die eigentlich im Augenblick im Raum sind. Das ist einmal die Frage Klimawandel natürlich und ganzen Umweltfragen und genauso diese Frage Gemeinschaft. Wie leben die Menschen denn in Zukunft? Ist es die Kleinfamilie oder sind es eher Gemeinschaften, die gemeinschaftlich dann große Räume zur Verfügung haben? Das ist auch ein sehr schöner Beitrag in Venedig von den nordischen Staaten, die da auch das zeigen, in einem 1:1-Modell, wie eben Menschen da gemeinschaftlich leben könnten. Und ich denke, diese Fragen betreffen uns ja immer mehr, weil Familien ja oft auseinander leben, einfach in ganz anderen Städten, muss gar nicht emotional auseinander sein, sondern einfach nur diese räumliche Trennung und dass so eine Art große Gemeinschaft doch viele Leute sehr bewegt und sehr beglückt.
Und entlastet, glaube ich, auch.
Ja.
Die Kleinfamilie, das merkt man auch, sobald man selber eine gründet und alle um sich herum, alle sind sehr belastet und überlastet. Und da habe ich auch schon gedacht, jeder ist in seiner Rolle so alleine. Der eine Vater, die eine Mutter oder Mutter, wie auch immer, und dann das Kind. Und es ist wie so eine kleine Firma und noch eine kleine Firma und noch eine kleine Firma. Und in der Gemeinschaft hätte man dann eben auch einen Austausch. Also wenn einer unbedingt mal frei haben muss, dass andere einspringen, das ist...
Also genau. Wir hatten das Glück, hier in der großen Wohnanlage von 1926 unsere Kinder aufziehen zu können mit einem riesigen Garten. Es sind 44 Wohneinheiten. Und in dem Garten konnten die Kinder einfach spielen und andere Kinder treffen, ohne dass man was ausmacht. Und wir können jetzt unten sitzen und grillen und andere Leute treffen. Und konnten aber auch während der Corona-Zeit eben uns mit Menschen treffen, die auch in der Wohnanlage leben und da im Garten dann saßen. Also ich denke, dass dieses Gemeinschaftliche einen enormen Vorteil hat und enorme Freiheiten auch ermöglicht.
Das glaube ich auch und vor allen Dingen Zusammenhalt. Das würde die Gesellschaft dann auch wieder verändern, weil die Menschen ein ganz anderes Verhältnis zueinander haben. Klar. Also es ist nämlich, wenn diese Familien als Kleinfirmen parallel fungieren, dann kämpft jeder so für sich. Aber wenn man gemeinschaftlich lebt und aufwächst und erlebt, und dann ist man eine andere Gemeinschaft.
Ja.
Also dieser Garten, der hat sozusagen, oder Grünraum, sagen wir mal, der ist ja jetzt privat, aber wenn man das mal auf die Öffentlichkeit überträgt, dass das sozusagen für Kieze oder für Viertel eben funktioniert, dann könnte es den gleichen Effekt haben.
Ja, aber es können auch so größere Wohngruppen, die zusammenleben, gibt es ja auch immer mehr, die dieses Bedürfnis haben und dann auch eben mit diesen Wohngruppen etwas bauen und dann dort eben gemeinschaftlich leben können.
Ja. Die Frage nach der guten Stadt und durchmischten Stadt, ist das eigentlich eine elitäre Debatte oder wie elitär ist diese Debatte? stellen wir uns alle das Gleiche vor darunter, was eine gute Stadt ist? Also sind wir die Bildungsbürger sozusagen, die denken, ach schön, wenn überall so kleine Lädchen sind und ein nettes Café, und das ist unser vielleicht Traumvorstellung davon, aber es gibt ja nun mal auch viele andere Menschen. Nehmen wir die alle mit dabei?
Ich denke, wenn man Bilder zeigt und die Sehnsucht, es ist ja nicht umsonst so, dass eben diese schönen historischen Städte so beliebte Urlaubsziele sind. Das heißt ja, dass die Menschen das suchen. Es fährt ja keiner nach Duisburg in eine Wohnsiedlung zum Urlaub machen, oder? Und es fährt auch keiner nach München in eine Wohnsiedlung zum Urlaub machen. Es fahren alle in die Städte und lieben es, im Café zu sitzen. Unterschiedlichste Couleur natürlich, ganz unterschiedliche Menschen auch. Und ich denke, dass diese Sehnsucht, kann ich nicht beurteilen, wie andere Menschen es sehen. Aber allein die Auswertung der Urlaubsziele zeigt einem natürlich extrem, was hier die Fragestellung ist. Und dieses Gemeinschaftliche und alles an einem kurzen Ort zu haben, schnelle Wege zu haben, kurze Wege zu haben. Nicht umsonst ist es eben so, dass in einer mittelalterlichen Stadt wie Landshut oder in Dinkelsbühl viele Menschen am Wochenende da sind, auch aus den Umlandgemeinden, dort sitzen, Kaffee trinken, spazieren gehen. Und sie würden das nie in einer Wohnsiedlung machen aus den 50er Jahren. Also ich denke, damit zeigt es eigentlich, dass diese Sehnsucht da ist. Und Venedig hat ja Zulaufraten, die exorbitant sind und für die Stadt schwierig. Aber genauso Rom oder Florenz oder New York, also alle die Städte, die etwas Besonderes darstellen, sind diese Traumziele. Mhm. Also müsste es uns doch gelingen, auch diese Traumziele wieder umzusetzen, dass Menschen so leben können, wie sie ihre Träume haben.
Mhm. Und die soziale Durchmischung, ist die dabei auch Ziel? Die ist
extrem
immer
wichtig. Wenn nur mit der sozialen Durchmischung entsteht Stadt und entsteht Leben. Mhm. Wenn sie nur... Sie können sich sehr einfach mal machen. Sie setzen sich mal einen Tag lang nach Grünwald. Da ist ein ganz anderes Klientel. Ist das Stadt? Sind das nicht Einzelgebäude? Oder setzen Sie sich in einen Hotspot, wo es die Menschen schwerer haben, in Hamburg, in Siedlungen, die eben schwierig von der Sozialstruktur sind. Ich glaube, nur wenn diese Durchmischung da ist, und das ist ja hier in Neuhausen so schön. Sie sehen ja hier die Nibelungenstraße auf der Südseite, ist der soziale Wohnungsbau von der GEWOFAG hauptsächlich, den gute Architekten gebaut haben, unter anderem auch Dölgers. Auf der Nordseite.
Auf dem Weg hierher sieht man das.
Genau. Ne? Ja, genau. Auf der Nordseite eher die bürgerlichen Gebäude mit einzelnen Villen, aber auch großen Wohnanlagen, und die Kinder gehen alle gemeinsam in die Schule. Und das ist hier ein ganz schönes Viertel, wo jetzt keine Ausgrenzungen da sind, auch nicht in der Schule, sondern einfach diese Gemeinsamkeit da ist. Und ich habe so erlebt, wie unsere Kinder hier aufgewachsen sind, auch in einer Schule mit Hauptschule und Grundschule. Und das alles eigentlich es war richtiges, normales, wie ich es empfinde, normales Leben, wo alle Menschen in unterschiedlichsten Berufen und unterschiedlichsten Zielsetzungen in ihrem Leben einfach beieinander leben, miteinander leben. Oder da vorne, wenn Sie es anschauen, ist ein Café, wo auch immer sich Menschen treffen, die eben gerne mal was trinken, ein bisschen mehr. Also nein, ich meine, das ist alles gemischt. Und nur so, wenn so, ist es Leben und ist lebendig. Wenn es nur eine Schicht ist, ist es sehr öde eigentlich.
Ja, dann muss es wahrscheinlich nur sehr ausgeglichen sein. Weil ich glaube,
ist halt München, finde ich, also ich habe mich früher mit dem Oberbürgermeister da oft drüber unterhalten, das Münchner Modell ist einfach so, dass in jedem Baugebiet sozialer Wohnungsbau notwendig ist. Auch wenn Sie jetzt in Solln was bauen, müssen Sie sozialen Wohnungsbau mit berücksichtigen. Und dadurch entsteht diese Münchner Mischung. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Garant, dass eine Stadt sich gut weiterentwickeln kann. Wenn nur Viertel entstehen, die für ein Klientel sind, dann ist es vielleicht mal ganz interessant für diese Menschen, aber grundsätzlich ist es nicht das Leben.
Und ist es nicht so, dass die großen Strukturen einfach günstiger sein können? Auch Läden.
Also ja, klar können die, und die können ja auch große Strukturen dazwischen sein. Es muss ja jetzt nicht alles in lauter kleine Läden aufgeteilt sein, das wäre ja Unsinn. Ja. Es gibt auch große Läden, die dazwischen sein können. Also ich denke, das ist ja ohne weiteres möglich. Es geht ja immer darum, wie kann man das gut in Räume fassen und wie können diese Räume so sein, dass sie gut erreichbar sind.
Ja, So kann ich es mir vorstellen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Lehel mit den kleinen Läden, das ist, kann nicht das Modell sein für alles.
Mhm. Nur unterschiedliche Gruppen haben vielleicht trotzdem unterschiedliche Bedürfnisse.
Ist ja auch in Ordnung. Ja. Und es wird auch immer Bereiche geben, wo sich Gruppen unterschiedlicher Couleur treffen können. Wir planen gerade in Sendling ein großes Baugebiet. Dort wird es Wohnen geben, dort wird es Arbeiten geben, dort gibt es einen großen Einzelhandel, also eben große Edekas, aber auch natürlich die anderen Märkte dazu. Und es wird eine Markthalle geben, es wird Hotels geben, es wird Arbeitsplätze geben und es wird Wohnen geben. Und da wird auch sozialer Wohnungsbau dabei sein und es wird frei finanzierter Wohnungsbau dabei sein. Also genau diese Mischung, die man sich vorstellen kann. Und es werden sich unterschiedliche Gruppen, vielleicht manchmal unterschiedliche Räume erobern. Aber es ist, denke ich, kann ein gutes Miteinander werden.
Also halten wir fest, eine soziale Durchmischung und auch eine bauliche Durchmischung und Natur und Architektur vermischt.
Ja, so schaut's aus.
So wird es sein und wir sind auch schon auf dem Weg dahin, kann man so sagen. Aber es gibt auch noch viel zu tun.
Ja, enorm viel.
Wir sind noch lange nicht da,
wo wir hin wollen. Nein, das sind so Bilder, wo ab und zu mal was glückt. Und dann gibt's wieder ganz viele Dinge, wo man sagt, da muss man jetzt wirklich richtig reinarbeiten, damit es was wird.
Ja. Sie jetzt als Präsidentin von allen planerischen Richtungen, also ArchitektInnen, LandschaftsplanerInnen, InnenarchitektInnen und StadtplanerInnen.
Das heißt LandschaftsarchitektInnen, nicht LandschaftsplanerInnen.
LandschaftsarchitektInnen, genau. Mhm. Diese Gruppen vertreten Sie jetzt alle und die haben wahrscheinlich ja alle unterschiedliche Vorstellungen, wie Stadt gelingt oder vielleicht auch nicht.
Ich habe nicht das Gefühl, dass es unterschiedliche Vorstellungen sind, sondern dass es gemeinsam darum geht, etwas weiterzuentwickeln. Und nur wenn wir es gemeinsam machen, mit den unterschiedlichen Aspekten, mit den unterschiedlichen Blickwinkeln, kann es gelingen. Ich habe so versucht zu skizzieren, dass es immer diese vielfältige Mischung sein muss. Und es bedeutet ja auch in der Arbeit, dass es nicht ein Hochbauer machen kann, der macht von A bis Z und oder ein Innenarchitekt oder ein Landschaftsarchitekt, sondern dass immer diese gemeinsame Arbeit in Teams notwendig ist.
Ja, und das sehen die eigentlich auch so, die unterschiedlichen Disziplinen.
Ich habe jetzt noch keine anderen Stimmen gehört, seitdem ich Präsidentin bin, dass mich jemand angerufen hätte und gesagt hätte, er will nur allein arbeiten. Ich habe das schon in meiner Rede, die ich eben gehalten habe, um mich für die Wahl vorzustellen, ganz klar noch einmal dargelegt, dass ich denke, dass dieses Transdisziplinäre notwendig ist.
Mhm. Also Sie sehen da jetzt eher keinen Konflikt.
Nein.
Weil ich hatte ja auf meiner Liste noch die Frage, wie lösen Sie denn die Konflikte zwischen den Planerinnen und Planern?
Also ich sehe im Augenblick da überhaupt keine Konflikte, sondern ich sehe es eher so, dass jeder auf den anderen zugeht und mit Neugier und Offenheit schaut, was sind die Herangehensweisen und wie kann man das gemeinsam lösen. Und es verändert sich auch sehr stark. Es ist ja nicht mehr so, dass die Stadtplaner sagen, ihr Landschaftsarchitekten dürft das und das machen, sondern dass da viel mehr auf Augenhöhe geplant wird und auch manchmal die Landschaftsplanung den Lead in der Stadtplanung hat, die Stadtplanung den Lead in einem Landschaftspark. Also da gibt es so ganz viele Überschneidungen und ich denke, das ist auch das Richtige, dass in einer Diskussionsrunde so etwas entwickelt wird, was könnte die richtige Lösung für einen bestimmten Ort sein.
Sie sind ja auch selber Büroinhaberin. Wir sitzen hier gerade in Ihrem Besprechungsraum, in Ihrem Büro in München. Und Sie haben einen guten Blick darauf, was ein Büro braucht und was nicht. Und es gibt ja auch junge Gründerinnen und Gründer tatsächlich, nicht so viele, also statistisch, ist auch eine BAK-Statistik sozusagen, das sind, glaube ich, nur 25%, das klingt jetzt erstmal viel, aber es sind viele Einzelkämpfer dabei. Haben Sie in der Richtung auch bestimmte Pläne, dass Sie versuchen wollen, in die Richtung, weiß ich nicht, bei Wettbewerben zum Beispiel oder Vergabeverfahren eben, sich dafür einzusetzen, dass es da bessere Zugänge gibt? Ich habe neulich mit einer jungen Architektin gesprochen, die ein eigenes Büro hat, die gesagt hat, man kann das gar nicht leisten, an einem Wettbewerb teilzunehmen, weil man die Kapazitäten nicht hat. Man muss sich halt mit seinen Aufträgen über Wasser halten. Was muss angepackt werden und was muss verbessert werden, damit die jungen Büros wirklich besser teilhaben können? Weil das sind ja auch die, die wirklich auch so tolle neue Ideen haben oft, die wir ja alle auch sehen wollen, gerne verwirklicht sehen wollen.
Ja, also ich denke, man muss sich in Verbünde zusammentun. Als Einzelkämpfer ist immer schwierig. Also ich hätte nie Lust gehabt, als Einzelkämpferin irgendwo zu arbeiten, sondern ich finde immer dieses Gemeinsame mit mehreren zusammen und diese Verbünde ermöglichen dann auch eben die Teilnahme an Wettbewerben. Deshalb, ich sehe es ja auch so, wir haben eine eigene Wettbewerbsabteilung hier im Büro und geht eben, weil das Büro so groß ist. Und früher mein Mann und ich am Wochenende halt die Wettbewerbe miteinander gemacht. Das geht auch, wenn man gern viel arbeitet. Aber es ist natürlich so, dass das wirklich, und die Anforderungen immer mehr werden. Mein Ziel wäre es, Wettbewerbe wieder stärker auf diese Ideen auch zu bringen oder zu fokussieren, dass es wirklich darum geht, gute Ideen zu haben und nicht bis zum Schluss etwas durchzuarbeiten. Das kann man bei einer Mehrfachbeauftragung machen. Eine Mehrfachbeauftragung beinhaltet es, dass ich ein gutes Honorar kriege und dann jeder durcharbeiten kann. Okay. Aber die Wettbewerbe müssten eigentlich meines Erachtens häufiger schnellere Ideen bringen und nicht diese wahnsinnig vielen oder diese Materialschlachten sein. Das ist ja dann schon manchmal mit Renderings und allem weg, wird es sehr, sehr viel und sehr viel Arbeit und eigentlich nicht mehr leistbar. Wenn ich Preisrichterin bin, sage ich auch immer am Anfang, es hängen hier jetzt jeweils 30.000 Euro an der Wand und die muss man erst einmal haben, um das machen zu können. Das heißt, in der Zeit kann ich ja kein anderes Projekt bearbeiten, wenn ich jetzt Einzelkämpfer bin oder 10.000 oder 20.000, je nachdem. Ist ja ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das sollte man wirklich reduzieren, dass man sich das noch einmal genau anschaut. Wie viel will man eigentlich da haben? Und wenn ich Preisrichterin bin, dann wissen schon die Auslober, dass ich sehr genau schaue und sage, müssen wir das wirklich haben? Braucht man diese Kostenberechnung? Die braucht man ja eigentlich gar nicht, weil man ja das sehen können, ist die Arbeit teuer oder nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nochmal den Fokus schärft auf das, was soll in so einem Wettbewerb getan werden oder gezeigt werden, damit eben auch Junge, die nicht so viel Möglichkeiten haben, da mitwirken können.
Ja, dann ist auch vielleicht, wenn man es ein bisschen reduziert, dann kann man auch klarer die Idee sehen.
Ja, sonst ist also ich denke auch, das geht mir selber ja auch so, dass manchmal die erste Idee, die ich aufs Papier bringe, dann ganz gut ist und man dann eben weiterarbeitet und dann sich auch verrennt manchmal in zu viele Strukturen oder sowas. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich, was man da selber zusammenbringt. Aber diese Frage, wie viel muss der Wettbewerb leisten, glaube ich, die müssen wir uns sehr genau stellen, auch als Berufsstand und sagen, wenn wir wollen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen da mitmachen können, dann muss das in einem gewissen Zeitraum erarbeitbar sein, ohne dann alles andere liegen zu lassen und dann gar keine monetären Möglichkeiten mehr als Büro zu haben.
Ja. Apropos monetär, ich würde da mal den Schwenk machen zum Holz. Und zwar nochmal zurück zur Klimagerechtigkeit und Ressourcenschutz, was ja auch jetzt, die Baubranche steht ja wahnsinnig auch unter Beobachtung als größter Müllverursacher.
Ja, oder als einer der größten CO2-Emittenten.
Genau, und da sind wir sozusagen ganz groß dabei, also alle zusammen. Und bei Energieberechnung von Häusern ist oft nur die Betriebsenergie wird gerechnet, weder Ressourcenverbrauch noch Aufbau noch Abbau von Gebäuden wird großartig da mit eingerechnet. Aber wenn sich in dieser Hinsicht jetzt was ändern...
Da ändert sich, denke ich, ganz schnell ganz viel.
Genau.
Das ist auch von der DGNB ja ganz klar, aber auch von uns, von der Bundesarchitektenkammer, dass man sagt, der Umbau von Flächen ist sehr viel wichtiger, als immer alles neu zu bauen, sich das genau anzuschauen. Auch dann eben in der HVI das mit zu verankern, dass das mit berechnet wird, im Augenblick gibt es ja schon den Umbauzuschlag, aber dass man da einfach noch einmal weitergeht und weitere Ressourcen sich überlegt, die da notwendig sind, um das dann auch adäquat umzusetzen.
Ja, ja, Umbau ist auch eher das neue Normal. Im Moment ist ja Neubau relativ einfach, glaube ich, was die Verordnungen angeht. Mhm. Und bei Umbau ist es immer noch viel komplizierter.
Ja.
Das muss sich ja vielleicht auch ändern.
Da muss ich viel ändern. Also ich denke auch, das wird jetzt dann in Mitte der neuen Legislaturperiode auch angegangen werden. Mhm. Da will ich mich auch intensiv dafür einsetzen, dass man da auch sich das nochmal genau anschaut. Was sind da die Vorschriften, die uns hindern, Dinge zu tun? Wie kann man das verändern? Und welche Gesetzesvorlagen sind dafür notwendig?
Ist Umbau auch ein Thema für Landschaftsarchitekten?
Ja, also ich meine, wenn Sie sich den Park anschauen, für den wir jetzt den Preis bekommen haben, Landschaftsarchitektur ist ja eigentlich nur Umbau. Sie gehen ja von einer Landschaft aus, die Sie verändern. Und Sie hauen ja nicht die Landschaft weg und bringen manchmal schon in Teilbereichen. Aber normalerweise schaut man, was sind für Gehölze da, wie kann man die einbinden. Also das ist ja, gute Landschaftsarchitektur beschäftigt sich immer mit dem Ort und zwar ganz intensiv.
Glauben Sie, dass sich die einzelnen Planungsdisziplinen gerade allesamt oder jeder für sich in einem Umbruch befindet, dass das ja starke Veränderungen sind.
Das denke ich schon. Und auch dieses Zugehen aufeinander wird sehr viel besser. Also ich habe so das Gefühl, als ich begonnen habe mit meinem Studium und dann auch zu arbeiten, waren die Schachteln, in denen die Einzelnen saßen, noch sehr viel strikter. Und das verändert sich gerade. Da sind eher diese gemeinsame Ideen, sich anzuschauen und zu leben und auch durchzuarbeiten, glaube ich, ist da eigentlich, sind wir da an einer sehr schönen, glaube ich, wir starten da schon auch in eine sehr interessante und schöne Zeit. Die ist schwierig von den ganzen Rahmenbedingungen, aber wir haben auch, glaube ich, die Öffnung der Köpfe ist sehr viel mehr da, als sie das noch vor einigen Jahren war.
Also Öffnung von wegen neue Felder?
Neue Ideen, neue Felder, neue Zusammenschlüsse. Was kann man tun? Also ich glaube, da tut sich ganz, ganz viel.
Ja. Und wir dürfen ja, das wissen wir auch schon länger, nicht so auf die Politik warten, sondern die BAK, die geht ja auf die Politik zu, ne? Und sagt dann ja eben, wir brauchen das und das und wir fordern auch da etwas ein.
Ja,
und
klar.
Was würden Sie den PlanerInnen im Alltag jetzt empfehlen, vor allen Dingen was klimagerechtes Bauen angeht, sich da durchsetzen auch vor Bauherren und gut beraten? Also wie viel Verantwortung haben PlanerInnen für die Veränderung?
Sie haben natürlich die Verantwortung zu beraten, sie haben aber die letzte Entscheidung, hat natürlich der Bauherr, was er dann macht. Und das Wichtige ist ja, die Optionen aufzuzeigen und zu sagen, was würde man selber tun. Und natürlich der Umkehrschluss auch, wenn es uns gelingt, diese ganzen Fragestellungen auch in die Behörden zu tragen und da ganz klar zu sagen, es wird nur genehmigt dann und dann und dann, dann ist ja der Konnex sofort da und dann wird auch sofort sich die Immobilienbranche damit auseinandersetzen. Das ist ja ganz logisch.
Und glauben Sie, wir werden in Zukunft mehr Lehmbau haben?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, Lehmbau ist eine Spezialsituation, die sehr interessant ist und gut ist. Aber ich denke, man muss schon auch sehen, wie können wir für viele Menschen was machen. Und da ist der Lehmbau sicher interessant, aber nicht die alleinige Lösung.
Ja. Naja, Holzbau ist ja gerade so im
Holzbau, Lehmbau, wir brauchen genauso Beton, der gut hergestellt wird und der eben mit weniger Material auskommt. Das sind auch schöne Beispiele in der Biennale zu sehen. Also ich denke, man muss die Sachen haben, nicht das eine nur oder nur das andere, sondern wirklich diese Gemeinsamkeit und gemeinsam das Ziel der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das kann ich mit dem Beton machen, das kann ich mit dem Lehm machen, das kann ich mit dem Holz machen, das mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, um es wirklich hinzubekommen, ist diese Strukturplanung zu sehen. Zu sehen, wie entwickeln sich ganze Strukturen, ganze Freiräume, wie entwickeln sich Stadtbausteine, um da dann wirklich das nachhaltig zu machen. Und wenn man jetzt durch die Landschaft fährt und überall diese Umgehungsstraßen sieht, die riesig um diese kleinen Ortschaften herumgehen, dann überlegt man sich schon, ist diese Menge an Beton wirklich notwendig mit den ganzen Brücken, die da die Landschaft völlig verändern? Oder gibt es nicht auch da einfachere Lösungen? Also ich denke, es geht wirklich darum, miteinander zu überlegen, mit den Straßenbauern zusammen. Die Ingenieure haben Sie vorhin gar nicht erwähnt, die sind genauso wichtig, dass man mit denen intensiv zusammenarbeiten. Was kann man machen, um da gute Lösungen zu finden, die sowohl von der Struktur der Landschaft, von der Struktur der Stadt, als auch von der Struktur des notwendigen Verkehrs funktionieren.
Das New European Bauhaus und der Green Deal funktionieren ja wahrscheinlich sowieso nur, wenn alle Disziplinen da miteinander arbeiten.
Genau. Das ist ja auch das Schöne dran, dass es ausgerufen worden ist, dieser europäische Bauhaus, aber auch der New Green Deal, dass man eben weiß, dass das Ziele sind und diese Ziele zu verwirklichen. Und das war ja vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht auf der Agenda. Und da kommen jetzt schon neue Ideen und neue Dinge werden weiterentwickelt werden. Es gibt auch schon ganz viel. Es ist ja nicht so, dass es das ganz neu ist, sondern es gab ja auch schon diese Gartenstadtbewegung. Es gab die Frage, wie gehen wir mit Landschaften um? Also es gibt ja diese ganze Dinge in den 80er Jahren, die ganze Frage, wie begrüne ich Häuser, wie mache ich Lehmbau und so weiter. Also es gibt ja in jeder Epoche immer wieder diese Hinwendung. Aber dass es so intensiv diese Hinwendung gibt, das ist aus meiner Sicht noch nicht da gewesen.
Wie kann man die Nachhaltigkeit in die Planungsprozesse mit einbringen?
Ich denke, es ist ganz klar, dass es in der Ausbildung natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen muss. Und jetzt für uns alle, die im Beruf stehen, ganz klare Schnittstellen geben muss, auch zur Förderung zum Beispiel. Dass ganz klar ist, dass Städtebauförderung immer mit Nachhaltigkeit gekoppelt ist. Dass ganz klar ist, dass Genehmigungen mit Nachhaltigkeit gekoppelt sind. Dass eben in der HAI auch diese Frage, diese Phase Nachhaltigkeit wirklich mit hineinkommt. Dass erstmal diese Phase Null, um was geht's eigentlich, was können wir hier entwickeln, dass das mit eine Rolle spielt und dann auch die Phase 10 natürlich, wo es darum geht, wie kann ich es schaffen, mit den Bauherrinnen und Bauherren das so weiterzuentwickeln, dass dieses Gebäude, diese Landschaft, dieser Stadtteil, je nachdem, um was es geht, sich nachhaltig weiterentwickelt. Also ich denke, dass diese Themen auch damit Themen der HAI sein werden, wenn es jetzt darum geht, die HAI neu weiterzuentwickeln. Also dass diese Dinge alle auch ja bezahlt werden müssen. Wir können es natürlich machen aus Begeisterung und werden es auch machen, sehr viel. Aber es ist natürlich notwendig für die Büros, genauso für die Behörden, dass es klare Aufgaben sind, die von der Gesellschaft eingefordert werden und damit dann auch bezahlt werden müssen.
Ich wollte gerade sagen, die Baugenehmigung mit Nachhaltigkeit zu verknüpfen, bei wem liegt diese Aufgabe? Eigentlich bei den Kommunen?
Bei den Kommunen.
Ja, die wiederum aber von den Planerinnen wahrscheinlich in diese Richtung beraten werden müssen.
Genau, also zum Beispiel mit diesem Freiflächengestaltungsplan, da muss ja dann immer was mache ich an Pflanzen, wie gehe ich mit dem Wasser um, das könnte man ja auch noch viel mehr einfordern, dass man sagt, auch neben dem Flächennutzungsplan müssen auch diese Wasserpläne entwickelt werden für die Stadt, so Quartierskonzepte für das Wasser, wie geht man damit um. Wir hatten jetzt auch bei einem Bauvorhaben, also A, das Wasser in München ist es so, dass es immer auf dem Grundstück bleiben muss, also dass es nicht in die Kanalisation abgegeben werden darf. Schon mal ein Punkt. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter, dass wir auch sagen, die Pflanzenauswahl, die wir treffen für ein bestimmtes Baugebiet, sind die Pflanzen, die mit dem Wasser, was vor Ort da ist, auskommen.
Das heißt, versickern lassen.
Nicht nur versickern, sondern auch in Zisternen sammeln. Mhm. Um es dann abgeben zu können. Auf der einen Seite im Dach zurückzuhalten, dass es langsam runterkommt, dass eben nicht diese riesigen Schwelle da sind, die werden immer wieder da sein bei diesen Starkregenereignissen. Aber ich war jetzt in Franken am Wochenende und wenn man sieht, was da plötzlich an Wasser da ist und welche Wasserknappheit sonst da ist, sieht man natürlich sofort, dass man denkt, wie können wir dieses Wasser in dieser Landschaft halten?
Aha, also Sie reden wirklich von großen Zisternen jetzt, nicht von einem.
Auch von kleinen Zisternen in der Wohnanlage oder in einem Quartier. Oder auch in größeren Zusammenhängen.
Also wirklich Wasser auffangen.
Ja, damit man es wieder verwenden kann. Es ist ja eigentlich widersinnig, dass ich mit gutem Trinkwasser die Blumen wässere.
Total, ja. Also was wir alles mit Trinkwasser machen, das ist sowieso.
Das können wir uns eben leisten. Ja. Aber in Franken wird es schon etwas weniger. Und ich weiß, in den nördlichen Bundesländern ist es ja Nordosten gerade, ist es ja auch ganz schwierig mit dem Wasser häufig. Und wir kennen es ja alle aus den Italienurlauben, wenn plötzlich heißt, man soll nicht so viel duschen. Ja. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die uns noch gar nicht so bewusst sind und die wir uns einfach anschauen müssen und überlegen müssen, wie gehen wir damit um.
Nee, also ich glaube auch, da herrscht gar kein Bewusstsein für hier bei uns, weil wir alle so aufgewachsen sind.
Mhm. Also man dreht den Wasserhahn auf.
Es ist immer Wasser da. Also ne? Ich meine, klar, es ist in den Medien natürlich da, aber man fühlt sich noch gar nicht selber davon betroffen. Man kann, nee. Ne, und dann so ist man halt ja als Mensch. Ne?
Ja klar, halt immer wenn die eigene Betroffenheit da ist, ändert man was. Solange die nicht da ist, ist es sehr viel schwieriger. Und das ist natürlich auch das, was den Klimawandel jetzt, glaube ich, so in unsere Industrienationen trägt, jetzt die Geschichte in Kanada, wo plötzlich 49 Grad sind, nördlich von Seattle und nördlich von Vancouver und plötzlich in einem der hochentwickelsten Bereiche dieser Klimawandel extrem spürbar ist, sodass Städte oder Gemeinden abbrennen und man eigentlich nicht mehr nach draußen gehen kann. Bisher war es ja eher so, dass man den Klimawandel sieht eher in den südlichen Staaten, die weniger hochentwickelt sind und wenn die Betroffenheit nicht so da war. Und die Betroffenheit, glaube ich, die sollte uns schon vor Augen führen, dass wir da anders nachdenken müssen und anders umgehen müssen.
Wenn wir jetzt sagen, der Druck auf die Politik sollte aus der Planerriege kommen, aber vielleicht auch aus der Bevölkerung, wie auch immer, die ist aber nicht betroffen so richtig, die sollte ja die Politik doch vorausschauend sein. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit den neuen Wahlen irgendwie eine Partei dann an der Spitze haben werden, die auch handelt. Also das ist ja jetzt die heiße Debatte um die Maßnahmen. Welche Förderung könnte es da denn noch geben? Weil Sie haben ja eben von Förderung gesprochen und auch, dass Baugenehmigungen mit Nachhaltigkeit verknüpft werden. Aber was sollte denn gefördert werden? Also ich habe zum Beispiel gehört, Solaranlagen sind eigentlich eine Katastrophe, weil sie jetzt rein vom Materialmix her eigentlich relativ umweltbelastend sind. So, und wenn jetzt alle oder viele danach rufen, dass großflächig Solaranlagen auf die Dächer sollen, dann ist es aber auch Sondermüll, den man auf die Dächer
bringt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich denke, es geht einfach darum, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit in einem Bauprozess beschäftige, dann muss ich mich ja auch damit beschäftigen, wo kommen die Dinge her und wie sind sie entstanden. Das Falsche wäre ja das, wenn man jetzt nur auf einen Teil schaut, sondern ich muss ja auch, deshalb ist das Lieferkettengesetz sicherlich sehr interessant für diese Fragestellung. Wie kommen die Dinge eigentlich zu mir? Sind es seltene Erden, die ich da brauche, oder was sind die Dinge, die ich brauche? Ist es Sondermüll am Ende des Tages? Und ich finde, die DGNB fordert es ja auch, dass man sagt, es muss alles, was gebaut wird, auch wieder auseinandergebaut werden können und dann einzeln verwertet werden können. Und ich habe letztens eben in einem kleinen Interview auch nochmal gesagt, Biodiversität, Klima und auch der Boden sind keine Ressourcen, die wir verbrauchen können, sondern es sind Schätze, mit denen wir umgehen. Und ich denke, es ist auch die ganzen Materialien, mit denen wir umgehen am Bau, sind Schätze, mit denen wir umgehen und die wir wieder zurückgeben müssen. Und deshalb ist da ein neues Denken notwendig und neue Ideen.
Also dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip
ist ganz wichtig.
Kein Materialmix mehr, ne? Dass man die Sachen auseinander dividieren kann wieder. Ich meine, Stahlbeton wird immer Stahlbeton bleiben, der wird immer auch Sondermüll sein dann am Ende.
Je nachdem, also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Auch beim Beton gibt es ja viele Forschungsvorhaben, die sich damit auseinandersetzen. Wie kann man den Beton so machen, dass er eben einfacher wieder auseinandergenommen werden kann, beziehungsweise auch schon viel dünner gebaut werden kann und einfacher, dass er eben nicht so das Klima belastet, wie es bisher tut.
Und die Ressourcenknappheit, also Sandknappheit.
Ist ja alles knapp. Und deshalb muss man ja mit dem, was wir haben, arbeiten. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man nicht meint, man kann von überall her alles herbekommen, sondern dass diese Frage, was für Materialien haben wir und wie können wir mit denen umgehen, ganz wichtig ist. Und im Augenblick zeigt es uns ja mit der Holzknappheit zum Beispiel, dass es nicht einfach so weitergeht, wie wir es gedacht haben. Natürlich ist es jetzt nicht die echte Holzknappheit, sondern es sind auch Strukturen, die da eine Rolle spielen. Aber einfach mal das Nachdenken, was verwende ich eigentlich für was und wie viel.
Ja, das ist ja eben auch ein Globalisierungsphänomen, dass plötzlich alle Phänomene dann gleichzeitig überall auftreten.
Das ist ja auch bei dem Corona so, dass das ja auch eine Globalisierungsfrage ist, dass alles gleichzeitig auftritt. Bringt uns aber auch dazu, dass wir sehen, dass wir wirklich eine Welt sind.
Vielen Dank, Frau Gebhardt, für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen sehr für die Fragen, für die guten. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Danke.
Freut mich.